Es ist ja so, einen Tag nach dem anderen packen wir voll mit Aktivitäten und fallen abends manchmal völlig erschöpft ins Bett mit dem Wissen, dass es am nächsten Tag genauso weitergeht. Und du fragst dich vielleicht ja bei diesem Thema Sabbat und Ruhe, wo bleibt mir in meinem Leben in der hektischen Zeit heutzutage überhaupt noch Zeit für Ruhe, für Gott, auch Gott anzubeten, auf ihn zu hören, einfach mal still zu werden. Und ich bin daher davon überzeugt, du kannst das relativ gut nachvollziehen, wie es den Israeliten in Ägypten gegangen ist. Da steht in 2. Mose 2, Vers 23, die Israeliten stöhnten unter der Sklavenarbeit. Sie klagten und ihr Hilferuf stieg aus ihrem Sklavendasein zu Gott empor. Sie mussten 7 Tage die Woche relativ hart arbeiten, sich malochen richtig, sich einsetzen, um zu überleben. Kein Gedanken an Wochenendurlaub mal am Mittelmeer. Und es muss deshalb für die, glaube ich, eine Freude gewesen sein, als sie die folgende Anordnung von Gott bekommen haben. 2. Mose 20, 8 bis 10. Achte den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. 6 Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der 7. Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd, auch nicht deine Tiere oder der Fremde, der bei dir lebt. Diese Anweisung sollte Entspannung, Erholung, Freude, Besinnung bringen, Zeit für mich, Zeit für Gott. Und ich frage mich, wie das bei mir und bei dir im Jahr 2022 aussehen wird. Der Sonntag ist ja offiziell zwar immer noch Ruhetag in unserem Land, aber da gibt es meistens auch noch so ein bisschen was zu tun, ehe wir so in die nächste Woche starten. Und ich merke in den vergangenen Jahren, dass die Herzinfarkte irgendwie immer früher kommen. Mein bester Freund ist damals sogar schon mit 25 Jahren gestorben am Herzinfarkt. Ein guter Freund letztes Jahr mit 48 Jahren. Und ich merke, Herzbeschwerden, psychische Störungen, nervliche Überbelastungen sind zum Zeichen von unserer Zeit geworden. Wenn ihr die letzte Woche heute gesehen habt oder Tagesschau, habt ihr gesehen, wie die Statistik nach oben geht, auch während Corona. Und ich habe mich gefragt, wieso? Haben wir wirklich vergessen, wie man sich entspannt? Heiligen wir viel zu viel die Leistung und nicht den Sabbat? Es ist ja so, im Supermarkt suchen wir die Kasse mit der kürzesten Warteschlange. Ich gucke immer schon, wenn einer ein Bar bezahlen will und irgendwo vorne steht, stelle ich mich da schon mal nett an, weil ich weiß, es dauert so lange mit dem Wechselgeld. Im Auto machen wir das Radio an, um die Langeweile irgendwie zu vertreiben, fahren möglichst schnell, um nur nachher ein paar Sekunden früher anzukommen. Wir nehmen manchmal sogar das Handy oder das Tablet mit an den Strand. Und vielleicht denken wir auch zurück an die Sabbatgebote der Pharisäer, die Jesus ja irgendwie aufgehoben hat und sagen uns, hey, Jesus hat es doch auch nicht so eng gesehen. Aber Jesus hat ja gesagt in Matthäus 5, Vers 17, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern zu erfüllen. Wie heißt es nochmal, geschäftig sein ist gut, Angelus Silestius, viel besser aber beten, noch besser aber stumm und still vor Gott, den Herrn, zu treten. Und spannend ist ja, und wir haben es eben in dem Lied gesehen, dass Jesus immer wieder die Ruhe gesucht hat, dass er immer wieder zur Besinnung gekommen ist. 40 Tage ist er ja allein gewesen, bevor er mit seinem Predigtdienst angefangen hat. Und auch mit seinen Jüngern geht Jesus regelmäßig in die Stille, in die Ruhe. Und deshalb glaube ich, wir müssen neu lernen, der Aufforderung von Psalm 46, Vers 11 nachzukommen. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Die Stille macht ja Erkenntnis möglich. Die Erkenntnis, dass Gott Gott ist, befähigt uns, unsere eigenen Möglichkeiten realistisch einzuschätzen. Wir brauchen nicht immer alles machen zu können. Das ist ja nur eine Aufgabe, die Gott erfüllen kann. Und ich glaube, solange wir nicht erkennen, dass er auch Gott über unser Leben ist, auch über unsere Verpflichtungen ist, werden wir frustriert durchs Leben gehen. Wenn wir doch nur Zeit hätten, auf seine Stimme zu hören, die uns sagt, tu dir mal was Gutes, ruh dich mal aus. Aber allzu oft sind wir zu beschäftigt, zu abgelenkt, um diese ruhige Stimme von Gott hören zu können. Die Schreie, ich habe zu viel zu tun oder es wird zu viel von mir gefordert, die stehen heute Morgen nicht zur Diskussion. Das ist bei mir und bei dir ganz bestimmt der Fall. Aber ich glaube, wir müssen auch erkennen, dass Menschen auch ohne uns überlebt haben und sie werden auch zusehen müssen, wie sie zurechtkommen, wenn wir nicht mehr da sind. Also Menschen werden uns auch entbehren können für ein paar Stunden, die unserem leiblichen Wohl wirklich dienen, unserem seelischen Wohl auch dienen. Und das bedeutet nicht, einen Freund im Stich zu lassen, der in Not ist, oder es bedeutet nicht, unregelmäßig am Gemeindeleben teilzunehmen, aber wir können nicht mehr geben, als uns zur Verfügung steht. Und wir müssen immer wieder mal auftanken bei der Quelle des Lebens. Wir müssen Gott vertrauen bis zu diesem Punkt, an dem wir auch wirklich beten können, wie das in dem ganz alten Lied heißt, meine Zeit, Herr, steht wirklich in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Pastor Søren Kierkegaard sagt, schaffe doch Schweigen in dieser unruhigen Welt, damit Gott reden kann. Weiter sagt er, nur Stille knüpft das Band der Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. Wir brauchen stille Zeiten, um frei zu werden, um zu uns selbst zu kommen und unser Haus zu kehren. Und lasst uns das in dieser Allianz Gebetswoche 2022 wirklich machen, dass wir unseren alltäglichen Rhythmus überdenken, dass wir anfangen, wirklich neue Prioritäten in unserem Leben als Christ in 2022 zu setzen. Lasst uns Gott mehr Raum geben, mehr Zeit in unserem Leben, weil nur so unser Christsein wirklich wachsen kann, weil so unser Christsein dynamisch wird, lebendig und echt. Bill Heibels schreibt, die meisten von uns sind viel beschäftigter, als unserer geistlichen Gesundheit gut tut. Und ich bin davon überzeugt, dass in unserer heutigen Gesellschaft der große Gegenspieler von unserem Leben für seine Ziele vor allen Dingen drei Dinge benutzt. Den Lärm und die Hetze und die Menschenmassen. Und wenn er uns dadurch immer in Spannung halten kann, ist er befriedigt. Wie sagt der Psychiater C.G. Jung, die Eile ist nicht vom Teufel, sie ist der Teufel. Unbewusst entscheidest du, ich habe gar nicht mehr länger Zeit, darüber nachzudenken. Oh Mann, es gibt so viel zu tun. Ich muss doch sehen, wie ich weiterkomme, wie ich mit meinem Tagespensum fertig werde. Wie soll ich das denn sonst schaffen? Und die Frage ist, was sagt Gott dazu? Was denkt Gott, wenn er dich so sieht? Was denkt er, wenn er sieht, wie du dich manchmal abquälst? Wenn er sieht, wie du jede Minute rausschindest? Wenn er sieht, wie du meistens keine Zeit für Gebet und für Stille hast. Gott sagt zu dir, wenn du umkehren würdest und stille bleiben würdest, so würde dir geholfen werden. Durch Stillsein und Hoffen würdest du stark sein. Jesaja 30. Ich will euch heute die Situation, in die Gott dies sagt, gar nicht großartig erklären, denn es geht ja um einen Grundsatz, der heute noch gilt wie damals. Gott will dir helfen. Sein Angebot hat er klar formuliert, aber es braucht eine Reaktion von deiner und von meiner Seite. Wenn du umkehren würdest. Hier geht es nicht um Umkehr im evangelistischen Sinn, also kehrt um, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Obwohl das ganz viele von euch getan haben und mit Jesus leben, sagt Gott hier ja trotzdem, dass wir umkehren sollen. Das heißt, sich abkehren von eigenen Wegen, auch als Christ. Abkehren von selbstgewählten Lösungsvorschlägen, von den selbst ausgedachten Möglichkeiten und hinkehren zu ihm. Kolosser 2, auch Verse 20 bis 23. So würde dir geholfen. Dir würde geholfen, wenn du stehen bleiben würdest. Wenn du dich nochmal rumdrehen würdest, mich nochmal angucken würdest, nochmal fragen würdest, bevor du deine Möglichkeiten ausprobierst. Ich glaube, diese Umkehr fängt im Kopf an mit einer Entscheidung. Damit, dass ich erkenne und verstehe, dass ich diese Umkehr vollziehen muss. Es ist ja ein Willensakt. Ich will umkehren von meinem Weg, von dem Schema, was ich gewohnt bin, wie ich üblicherweise handle, an das ich mich halte. Das Problem ist, du kannst nicht so weitermachen wie bisher und Gott nur schnell bitten, Herr, zeig mir deinen Weg. Das ist so, als ob du jetzt im vollen Lauf bist und dich dann umdrehen willst. Was passiert dann, wenn du im vollen Lauf dich umdrehst? Fliegst auf die Schnauze. Ich glaube, wir müssen stehen bleiben, sagt dieser Text. Kurz still werden, um eine Kursänderung zu empfangen und dann die Frage, und dann weitergehen? Dann unsere Ideen, Möglichkeiten ausprobieren und darauf hoffen, wie sagen manchmal Christen zu mir, dass Gott mich dann schon irgendwann stoppt oder korrigiert oder die Scherben aufsammelt. Ich glaube, wenn du so lebst im Christsein, dann ist das ein Weg, der ziemlich viel Kraft kostet, der ganz schön ermüdend ist. Und deshalb hat Gott sich das nochmal anders vorgestellt. Wenn du umkehren würdest und stille bliebst, ich habe mich dazu entschlossen, umzukehren, mich an Gott zu wenden, das heißt also mir Zeit zu nehmen, still zu werden, ich schalte ab von all dem, was um mich herum ist, ich suche mir vielleicht einen Ort, wo ich ungestört bin, nehme mir die Zeit, unterbreche meinen gewohnten Ablauf und schaffe da schon mal so die äußeren notwendigen Bedingungen. Für mich ist das fast der schwierigste Punkt. Mal ganz ehrlich, haben wir uns das nicht alle schon mal vorgenommen, mehr Zeit fürs Gebet einzuplanen? Wir haben es ja als Gemeinde auch letztes Jahr während der Passionszeit gemacht. Da haben wir ja verschiedene geistliche Disziplinen wie Meditation und Stille und Beten und Fasten ausprobiert. Das kostet ganz schön viel Willenskraft, das durchzuziehen, oder? Es ist gar nicht so leicht, diesen Gedanken oder diesen Willen in die Tat dann umzusetzen. Gott sagt, wenn du stille bleiben würdest, also nicht nur mal eben still werden, sondern das auch bleiben, nicht mehr abgelenkt werden. Das bedeutet auf jeden Fall einen Eingriff in mein gewohntes Leben. Das kann ich ja nicht irgendwie nebenbei machen, sondern ich muss mir da tatsächlich Zeit für einräumen. Entweder ich habe noch Zeit oder ich muss Antes dafür weglassen. Aber es ist grundsätzlich nötig, äußerlich still zu sein, um das innerlich werden zu können. Wenn ihr umkehren würdet und stille bliebet, so würde euch geholfen. Von der Ruhe, die ich nun außen um mich habe, kann ich innerlich still werden, zur Ruhe kommen, meine Gedanken sammeln, auf Gott ausrichten. Gott hilft mir dann, die Dinge aus seiner Perspektive auch zu sehen, gibt mir eine neue Perspektive. Er zeigt mir jetzt, wo es lang geht, bevor ich dann wieder losstürme, kann zu mir reden. Er stellt mich und die Situation wirklich so ein, dass ich darauf vorbereitet bin, auf alles, was auf mich zukommt. Und dann kommt auch die Kraft, die wir so dringend für unseren Dienst auch hier in Gladenbach brauchen. In Markus 4 können wir lesen, wie Jesus nach einer ganz anstrengenden Zeit des Predigens mit seinen Jüngern in einem Boot über den See Genezareth fährt. Nicht mal ein Orkan konnte den aufwecken, müsst ihr euch mal vorstellen. Was für ein Bild von Erschöpfung. Aber Jesu Leben war ja nie hektisch. Er hatte ja immer Zeit für Menschen. Er konnte Stunden damit verbringen, mit einer Person zu sprechen. Zum Beispiel mit der Samariterin am Brunnen oder mit Zachäus. Jesus hatte so eine wunderbare Ausgeglichenheit in seinem Leben und das Gefühl wirklich für die richtige Zeit, wie ich mir das nur wünschen kann. Es gab viel dringendere Dinge im Leben Jesu, aber er hat immer zuerst seinen Vater erstmal gefragt, was soll ich denn eigentlich machen, und hat zuerst mal das wirklich Wichtige zu Ende gebracht. Und ich habe mich gefragt, wie viel von meinem Dienst in den letzten 27 Jahren lässt sich als Alleingang charakterisieren. Wie oft habe ich das unterlassen, zuerst betend auf Gottes Führung und Kraft zu warten und bin schon mal alleine losgestürmt. Ja? Was ist das eigentlich für eine Botschaft an Gott, wenn du so lebst? Ich habe Gott mit meinem Handeln eigentlich da gezeigt, dass ich den gar nicht so sehr brauche. Ich mache das schon. Ich stürme schon mal los. Und ich verstehe immer mehr, es ist gar nicht Gott, der uns belädt, bis wir zusammenbrechen, bis wir Magengeschwüre kriegen, bis wir Nervenzusammenbruch oder Herzattacken oder einen Schlaganfall bekommen, sondern das ist der Druck, den wir uns oft selbst machen. Suche die Stille vor Gott und du bekommst Kraft und Weisheit. Ich glaube, geistliches Leben, das lerne ich immer mehr, kommt nicht aus Aktivitäten, sondern Aktivitäten sollen aus dem geistlichen Leben kommen. Das ist ein großer Unterschied. Ich habe immer anders gelebt. Ich habe immer viele Aktivitäten gemacht und dachte, daraus kommt das geistliche Leben. Nee, es soll andersrum sein. Wenn du in der nächsten Zeit hilflos und schwach bist, dann kann das sein, dass Gott auf dich wartet, dass Gott zu dir spricht. Wenn du umkehren würdest und stille bliebest in deinem Leben, dann würde dir geholfen. Durch Stillsein und Hoffen würdest du stark sein. Lass uns einen Moment, eine Zeit der Stille haben. Wir werden ja heute nicht in Gruppen beten, aber ihr könnt still für euch beten. Hör mal auf Gott. Sag, Herr, rede, dein Knecht hört. Was legst du mir heute aufs Herz? Frag das mal Gott jetzt. Und warte auf die Antwort. Und bete ihn einfach in der Stille mal ein, zwei Minuten an. Ich bete dann zum Schluss. Herr, hilf uns immer mehr, so zu werden wie du, dass wir uns stille Zeiten nehmen, dass wir von dir Menschen oder Themen oder Handlungen aufs Herz gelegt bekommen. Herr, lass uns immer mehr so sein wie du, mit deinen Augen wirklich unsere Umgebung sehen, unser Leben sehen, unsere Arbeit, unsere Freunde, unsere Gemeinde. Herr, du bist unser lebendiges Beispiel beim Thema Sabbat und du hast das uns wirklich vorgelebt. Und wir danken dir heute auch im Abendmahl ganz besonders dafür, dass du auf diese Erde gekommen bist, dass du für jeden Einzelnen hier in den Tod gegangen bist. Amen. Wir feiern jetzt gleich Abendmahl und wir denken beim Abendmahl an Jesus, aber ich frage mich immer mehr, kennen wir Jesus überhaupt? Ich weiß, das ist für Christen eine provozierende Frage, denn wenn du Christ bist, wirst du natürlich zunächst erstmal sagen, natürlich kenne ich ihn, weil ich doch die Bibel lese. Ich kenne ihn doch, weil er mein Leben gerettet hat. Und du hast recht, wer eine Beziehung mit Jesus eingegangen ist, wer ihm sein Leben anvertraut hat, hat ja gleichzeitig auch gleichzeitig sagt, ich kenne ihn nicht, ja, der würde ja nicht die Wahrheit sagen. Es gibt allerdings ja unterschiedliche Grade des Kennens, unterschiedliche Abstufungen der Begegnung. Es gibt unterschiedliche Intensitäten, wie wir uns auf Jesus einlassen. Und die Frage könnte deshalb vielleicht präziser heißen, kennen wir Jesus genug? Kennst du Jesus genug? Kennen wir ihn umfassend? Kennen wir ihn in immer größerer Tiefe? Denn daran hängt natürlich auch unser Glaube oder wie wir unseren Glauben leben. Daran hängt die Qualität von unserem Christsein. Guck in die Augen von Menschen und du kannst manchmal eine Menge sehen über den Zustand von dieser Person. Und ich würde Jesus manchmal gern in die Augen gucken, um ihn noch mehr zu begreifen, um ihn noch mehr zu verstehen. Und deshalb, bevor wir jetzt Abendmahl feiern, möchte ich das mit euch machen. Ich will euch einen kleinen Satz aus dem Matthäusevangelium über Jesus vorlesen und dich jetzt bitten, stell dir einfach mal vor, du wärst live dabei gewesen und du hättest in die Augen von Jesus geguckt. Dort steht, als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitleid, denn sie waren abgehetzt und verwahrlost, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dass Jesus hinsieht und wie er hinsieht, ist wichtig. Was er wahrnimmt, ist wichtig. Er sieht die vielen Menschen, die haben sich ja an ihn geklettet, ja, die sind wie eine Herde von Verfolgern Jesus ständig nachgelaufen. Jesus musste sich immer wieder schützen und Freiräume für sein Alleinsein erkämpfen. Wo er war, waren die Leute und es waren immer viele. Aber bei Jesus fällt immer beides auf. Einmal mit welcher großen Liebe und Zugewandtheit er den Einzelnen sieht. Jesus guckt immer wieder auf den Einzelnen, sieht den Einzelnen, als gäbe es keinen sonst. Und gleichzeitig sieht er die große Masse. Er sieht das Kleine und das Große, den Einzelnen und das Ganze. Und Jesus sieht bei diesen Menschen Dinge, die andere nicht gesehen haben. Sehen ist ja nicht gleich sehen. Man kann ja die großen Massen sehen und auch ganz andere Dinge wahrnehmen. Also wie ein Politiker, der guckt eine Masse an und sieht potenzielle Wähler. Wie ein Verkäufer, der sieht potenzielle Kunden. Oder wenn wir unter pädagogischen, psychologischen, soziologischen Gesichtspunkten sehen, dann sehen wir immer andere Dinge in so einer Menschenmasse. Und ich weiß nicht, was die damaligen konservativen Theologen, also die Sadduzäer zum Beispiel, gesehen hätten, wenn sie auf diese Menschenmasse geguckt hätten. Sie hätten sich wahrscheinlich gefragt, wie viele von denen halten eigentlich an unseren überlieferten Wertvorstellungen und Lehren fest. Und die Pharisäer hätten vielleicht sich gefragt, wie viele von denen befolgen denn unsere Regelungen, die wir mit solcher Liebe, mit solchem Nachdruck vorleben. Oder mit welchem Blick hätte Pilatus, also der Vertreter der römischen Besatzungsmacht, die Menschen gesehen? Ist da etwa ein Herd der Unruhe? Ist da jemand, der eine Demo gegen Rom anfangen will? Herrscht hier noch Ruhe und Ordnung? Unser Interesse bestimmt die Art der Wahrnehmung. Was nehmen wir bei Menschen wahr? Was nimmst du bei Menschen wahr? Was siehst du bei Menschen? Was sieht der Ordnungsliebende? Was sieht der Modebewusste? Jeder von uns nimmt unterschiedliche Dinge wahr, und was wir wahrnehmen, zeigt häufig, woran wir auch wirklich interessiert sind. Jesus sieht die Menschen. Und er sieht nicht ihre Stärken, er sieht nicht ihre Religiosität, er sieht nicht ihre Moral, sondern er sieht ihre Hirtenlosigkeit. Und er fällt ein sehr scharfes Urteil. Er sagt, sie haben keinen Hirten, sie haben keine Leiter, sie haben niemanden, der ihnen Gottes Weg zeigt, und darum ist ihr Zustand so, wie er ist. Schafe sind ja ganz merkwürdige Tiere, die sind 100% auf den Hirten angewiesen. Sie sind nicht so schnell wie eine Gazelle, können sich nicht also durch ihre Geschwindigkeit retten, sie sind nicht so stark wie Raubtiere. Sie haben nicht mal ein Geweih oder irgendwelche Hörner, mit denen sie sich verteidigen können. Sie sind relativ plumpe, hilflose Wesen, die auf einen Hirten angewiesen sind. Die Hirten fehlen, und darum sind sie abgehetzt und heruntergekommen. Es fehlt also ihnen die Pflege, die liebevolle Betreuung. Und sie sind nicht wirklich gesund, sie sind nicht gut genährt. Das sieht Jesus. Warum? Weil er hinter die Fassade guckt. Das sieht Jesus, weil er unter die Oberfläche guckt. Und wenn Jesus heute durch Gladenbach ginge, durch Monshausen, er geht ja viel durch Gladenbach, besser, wenn wir ihn sehen könnten, wie, wenn er durch diese Stadt geht, würde er auch hinter die Schönheit der Kirchenkönigin gucken, hinter die gut gekleideten Fassaden der anderen Menschen sehen. Er würde sagen, oh, ein Schaf, das keinen Hirten hat. Oh, da noch ein Schaf, das keinen Hirten hat. Und die Anzahl derer, die er entdeckt, die keinen Hirten haben, ist weit größer als die, die einen Hirten haben. Ich will es euch nochmal deutlich machen. In Deutschland sagen wir aktuell, dass zurzeit 1,2% wiedergeborene Christen in Deutschland leben. Wenn ich das auf die Großgemeinde Gladenbach mal runterbreche, wir sind aktuell 12.965 Einwohner jetzt, dann wären das 156 Christen nur. Jetzt sind wir natürlich im frommen Hinterland, ja. Da mache ich einfach mal noch einen Hinterlandbonus da drauf, sagen wir nicht 1,2%, sagen wir mal 4%. Ist jetzt wirklich hochgegriffen. Wiedergeborene Christen, 518 Christen. Das sieht er, und er sieht die vielen anderen, die keinen Hirten haben. Und die Folge von seinem Blick ist nicht Empörung, ist nicht Entrüstung, ist nicht moralische Überheblichkeit, sondern ist ein tiefes Mitleid. Luther übersetzt das mit Jammern, das ihn erfasst, wenn er das sieht. In Mitleiden, in Betroffensein, in Schmerz, der ihm wirklich zu Herz geht, das ist Jesus. Stell dir diesen Blick mal vor, wenn er sich unser Dorf, unsere Stadt anguckt. Und ich frage mich, kommt dieser Blick auch bei dir und bei mir vor? Sehen wir Menschen auch so, dass wir Gladenbacher so sehen? Ich weiß eins, es ist erstmal nicht der Blick, den ich gewohnt bin zu haben. Und es geht hier nicht um einen gemeindlichen oder kirchlichen Blick, kommen die zu uns, ja, gehören die zu irgendeiner Mitgliederliste. Es ist nicht der brutale Blick von einem Verkäufer, der seine Kunden fixiert, um seine Ware loszuwerden. Jesus guckt den Einzelnen an und sieht, was ihm fehlt, wo er, wo sie leidet. Und jeder von uns, der Jesus kennt, der Christus, hat ja zunächst selbst diesen Blick auf sich gerichtet gesehen. Ich habe das ja erlebt, dass Jesus mich so angeguckt hat, weil Jesus dich und mich auch so angeguckt hat. Und er hat zu dir gesagt, du bist ein Mensch, der einen Hirten braucht. Nicht ein Dresseur, nicht einer, der sagt, ab in den Schlachthof, nicht einer, der Kunststückchen mit dir machen will. sondern in Hirten, bei dem du Leben findest, der sich um dich kümmert. Und Jesus hat gesagt, ich möchte dein Hirte sein. Jesus ist in dein Leben gekommen, in mein Leben gekommen, um unser Hirte zu sein. Und wer zu ihm gekommen ist und sich Jesus anvertrauen will, der wird von Jesus nicht abgewiesen. Seit 1. Januar lese ich das immer, wenn ich hier im Gemeindehaus vorbeifahre. An unserem Gemeindehaus steht das. Zweimal. Und ich denke mir, wow, das ist eine ganz schöne Verantwortung, die wir haben. Du bist willkommen, hier steht da. Wir weisen dich nicht ab, Jesus weist dich nicht ab. Wir laden alle damit ein, von diesem Ort, alle, die hier vorbeifahren, diese Erfahrung mit Jesus zu machen, die wir gemacht haben. Bei Jesus werde ich nicht ausgenutzt, werde ich nicht überfordert, werde ich nicht gehetzt, sondern ich erfahre wirklich ewiges Leben. Amen.